ARD Sounds.
Ausländer raus, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus.
Herzlich willkommen zu MDR Investigativ hinter der Recherche und zu Teil 2 unseres Podcasts Jung, männlich, rechtsextrem, Nachwuchs-Nazis im Osten. Ich bin Cecilia Kloppmann und freue mich, dass Sie wieder zuhören. Unseren Podcast gibt es alle 14 Tage montags in ARD Sounds. Abonnieren Sie uns gern, dann verpassen Sie keine der Neuerscheinungen. In Folge 1 habe ich mit Clemens Lotze und Thomas Datt über junge Nazi-Kader der sogenannten Elbland-Revolte gesprochen, dabei vor allem über einen jungen Mann namens Finlay P. Warum spielt Finlay P. in eurem Film eine Rolle, Thomas?
Weil er der Kopf und das Gesicht dieser sogenannten Elbland-Revolte war. Und Finlay P. war für die Heimat, also die Mutterpartei und die JN, wie so ein Geschenk. Also es gibt jetzt nicht so viele Kader, Leute in dem Bereich, die so gern öffentlichkeitswirksam auftreten.
Außerdem ging es um die Gründe für den Anstieg des Anteils extrem junger Menschen in rechtsradikalen Gruppierungen.
Wir haben spätestens seit 10 Jahren eine Entwicklung, dass die gesamte Gesellschaft also sich immer mehr nach rechts ausrichtet. Wir haben eine rechtsextreme Partei, die inzwischen sehr stark ist. Wir haben rechtsextreme Demonstrationen, die zunehmen, rechtsextreme Gewalt. Und warum soll das vor jungen Menschen Halt machen?
Da spielen auch Influencer wie Andrew Tate, der mit sexistischen, antifeministischen Thesen von sich zu hören gibt und rechte Meme-Kulturen eine sehr große Rolle, die halt dann gerade junge Männer, glaube ich, ihnen ein einfaches Feindbild liefern und macht dann vielleicht auch diese rechtsextremen Parolen für sie attraktiv.
Außerdem haben Thomas und Clemens darüber erzählt, was so auf den Drehs passiert. Und genau da schließen wir jetzt wieder an, nämlich mit einer Situation, die für die beiden Journalisten durchaus hätte gefährlich werden können.
Bei unserem Film über die Dresdner Hochlandjugend, da stand natürlich am Ende auch die Konfrontation der jungen Neonazis. Und da wissen wir natürlich nicht, wie reagieren die. Da ist natürlich hilfreich, dass wir das in der Öffentlichkeit gemacht haben, dass es noch hell war. Aber dennoch gab es bei der Konfrontation mit der Hochlandjugend dann die Situation, dass innerhalb von kürzester Zeit ein weiterer junger Mann vermummt auf uns zugekommen ist, der am Anfang nicht dabei war, wo man nur mutmaßen kann, ob er vielleicht dazu gerufen wurde und auf uns zulief und uns beleidigte. Und am Anfang fasste er noch in die Kamera und wollte uns da quasi verscheuchen. Aber Thomas hat ihn einfach auch zur Hochlandjugend befragt und dann hat sich das Blatt gewendet. Auf einmal hat er die Beine in die Hand genommen und ist vor unseren Fragen regelrecht weggesprintet.
Diese Szene, die spielen wir jetzt auch gleich nochmal.
Wollen Sie uns was zur Hochlandjugend erzählen?
Ja, gar nichts.
Nee, die Kamera wird nicht angefasst.
Verpiss dich. Ja, verpiss dich.
Lass Na, reden Sie doch mit uns. Was finden Sie denn am Nationalsozialismus so geil?
Diese Hochlandjugend ist in Dresden, östlicher Rand von Dresden. Wenn man es abkürzt, kommt HJ raus, so wie Hitlerjugend, ist vermutlich kein Zufall. Was weiß man über die? Was ist das für eine Gruppierung, Thomas?
Na, wir wollten die eigentlich in unser Exekt über die jungen Neonazis schon einnehmen, weil uns Leute aus der Gegend auf die Existenz dieser Gruppe hingewiesen haben, dass es da auch Verunsicherung gibt. Die treten halt so mit eindeutig nationalsozialistischen T-Shirts bei Demonstrationen außerhalb von Dresden auf. In Dresden treten sie interessanterweise nur vom Mund und in der Regel ohne diese T-Shirts auf. Vor Ort wissen schon relativ viele Leute, wer dazugehört. Die sind im Wesentlichen durch große Propagandaaktionen zu diesem rechtsextremen Gedenkmarsch am 13. Februar aufgefallen, wo sie eben den Supermarkt zugekleistert haben, die Oberschule, Bushaltestellen.
13. Februar ist der Tag, an dem Dresden bombardiert worden ist, 1945, und da gibt es immer einen jährlichen Gedenkmarsch.
Das ist ein reiner rechtsextremer Propagandamarsch. Also wer da hingeht, weiß, dass er an einem Neonazi-Marsch teilnimmt. Das Merkwürdige besteht darin, dass also die reproduzieren die Propagandazahlen, die die Nazis nach der Bombardierung verbreitet haben, über die Zahl der Opfer. Also die haben eine Zahl, die lag 10-mal höher als die tatsächliche Opferzahl. Und bei diesem jährlichen Marsch sind dann eben transparenter am Start, Da sind denn die Opferzahlen manchmal 10-mal so groß, manchmal 20-mal so groß. Die nehmen auch an diesem rechtsextremen Gedenkmarsch teil, für den sie dann eben vorher in ihrem Ortsteil werben. Und es werden offenbar auch Leute gedroht. Es hatte sich ja in der Ortschaftsratssitzung, an der wir teilnahmen, ein Mann, der so einen Verein leitet und sich da offen positioniert für die Integration von Ausländern, zu Wort gemeldet, das geschildert. Und das Interessante ist im Nachhinein zu unserer Berichterstattung und auch der von den Dresdner Neuesten Nachrichten, haben sich ja noch weitere Leute gemeldet, die auch von Bedrohungen berichteten. Und das Problem ist so ein bisschen, wie man es häufig hat im ländlichen Raum, viele Leute haben Angst, sich offen zu äußern, sind zwar besorgt. Und deshalb war sozusagen, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass in dieser Ortschaftsratssitzung von mehreren Mitgliedern thematisiert wurde.
Ihr habt das gedreht, das kann man sich angucken in der ARD-Mediathek, im MDR-Nachrichtenmagazin exakt vom 29. April. Da gibt es eine hitzige Diskussion in dieser Ortschaftsratssitzung. Das heißt, das ist für die Anwohner durchaus ein Thema, dass dort so eine Jugendlichen quasi den Ort einnehmen oder besetzen mit ihren Parolen.
Diese Menge von Flugblättern und Plakaten, also zum Beispiel wurden auch unter Windschutzscheiben Forderungen mit Hochlandjugend gekennzeichnet, nach einem weißen Europa gesteckt, die haben schon bei Leuten so ein bisschen Unruhe ausgelöst. Wie gesagt, es ist ja Dresden Hochland, diese Ortschaft Schönfeld-Beißig, sind halt 14 Ortteile, so ein bisschen mehr ländlich, ein bisschen städtisch, so in zwei Lagen. Da ist man natürlich dann besorgt, weil da gibt es jetzt nicht so eine krasse Infrastruktur jetzt politisch wie in einer Großstadt oder dann gleich sozusagen chinesisch tausend Leute demonstrieren würden oder so. Ist halt nicht so, sondern halt wird doch ein bisschen, im Hochland gibt es ja so nicht die erste Generation von Rechtsextremisten, ist dort zur Gruppe geformt. Hochland ist schon, gerade auch was die Jugend angeht, relativ rechts geprägt. Also nicht alle Rechtsextreme, aber Rechtsextreme sind dort auch schon Normalität. Und die Gespaltenheit, die wir in der ostdeutschen Gesellschaft ja seit mehreren Jahren haben, die findet sich dort auch und die findet sich schon in der Ortschaftsrat. Denn man hatte quasi wirklich eine Halbierung. Also man hatte auf der einen Seite SPD, Grüne, Linke, die den Antrag gestellt haben, das zu verurteilen, präventiv was zu unternehmen gegen diese Hochlandjugend, unterstützt von der CDU und auf der anderen Seite die AfD und eine Abspaltung von der CDU, eine Wählervereinigung wie im Hochland, die das entweder nicht sehen wollte. Also die Ortsvorsteherin hat in ihren Ausführungen das Problem runtergespielt, hat gesagt, die Gruppe sei nicht bekannt, also wer ein Mitglied sei. Und die fielen das ja nur durch Propagandadelikte auf, da sei nichts weiter. Bei Polizei und Verfassungsschutz läge auch nichts weiter vor. Für mich persönlich hatte das so ein bisschen Vibes aus den 90ern und Anfang der 2000er, also wo man das sehr oft im Osten erlebt hat, dass das Problem mit Rechtsextremismus entweder glatt geleugnet wurde, runtergespielt wurde und vor allen Dingen war es immer wichtig, also gerade da fühlte ich mich in der Sitzung, dann mir schien das Schlimmste, so war so, das hat man niemand so wörtlich gesagt, aber man hatte den Eindruck, das Schlimmste ist eigentlich, dass das jetzt öffentlich thematisiert wird, weil damit würde man ja dem Ort schaden. Also dieses Image-Denken und nicht wirklich sich auf das Problem fokussieren, sondern nach dem Motto, wenn ich die Augen zumache, dann wird es schon von selber verschwinden. Und das war in der Tat verblüffend, dass das heute noch so stattfinden kann. Wobei man sagen muss, es gab auch klaren Gegenwind. Also die anderen bis hin zur CDU haben da klar dagegen gehalten, nicht? Aber die Mehrheitsverhältnisse sind halt so. Es war halt am Ende ein Patt, bis auf die Verurteilung wegen Extremismus. Da wurde mit einer Stimme Mehrheit angenommen. Alles andere ist gescheitert, weil Patt, also Gleichstand, führt zu einer Abschmetterung eines Antrags.
Ich finde das interessant, dass du das sagst, weil als ich euren Beitrag gesehen habe, habe ich genau das gedacht. Auch ich habe schon Anfang der 90er hier in Leipzig gewohnt. Es hat mich zum einen wirklich erinnert, auch an diese jahrzehntelange Leugnung von Rechtsextremismus und rechten Problemen, zum Beispiel vor allen Dingen in Sachsen, aber auch eure Szenen, wie dieser vermummte Typ auf euch zugekommen ist, auch als du diese Leute angesprochen hast vor dem Supermarkt, so diese aggressive Stimmung, mich sehr erinnert an Leipzig in den 90ern, an diese sogenannten Baseballschlägerjahre, wo es ja in bestimmten Stadtteilen auch so eine rechte Hegemonie gab. Also wenn man da anders aussah und lange Haare hatte als Mann, dann war man sofort zur Zielscheibe geworden. Kann man das überhaupt vergleichen, habe ich mich dann aber auch gefragt.
Diese Gruppierungen sind natürlich nach aller Erfahrung gewaltbereit. Und wenn Leute bedroht werden, dann ist es in der Regel nicht so weit bis zum nächsten Schritt, dass dann Gewalt passiert. Aber es gibt übrigens einen quantitativen Unterschied. Die Gewalt der 90er Jahre, die ja teilweise völlig enthemmt war und teilweise ja auch so völlig ungezügelt sich manchmal auch entwickelt hat aus irgendwelchen Treffen, wo man sich betrunken hat und dann entschlossen hat, jetzt zieht man los, fällt in die Zeckenbude ein oder überfällt das Asylbewerberheim oder guckt mal, ob man noch ein paar linke Studenten jagt. So ist es Gott sei Dank nicht. Lenkt allerdings damit zusammen, das muss man der Wahrheit halber da auch dazu sagen, dass wir vielfach heute andere Verhältnisse haben im ländlichen Raum. In den 90er Jahren gab es ja zum Teil heftige Auseinandersetzungen zwischen Punks und Rechten im ländlichen Raum. Heute ist es so, es gibt nicht mehr so viele Orte, wo es so starke linke Subkulturen gibt im ländlichen Raum. Das heißt, die rechte kulturelle Hegemonie ist auch durch das Erstarken der AfD so massiv, dass die quasi keinen politischen Gegner mehr haben. Insofern brauchen die zum Teil auch gar keine Gewalt mehr anwenden. Und sie sind in der Praxis, aber auch in der Masse nicht so gewalttätig, wie es in den 90er war. Das muss man tatsächlich sagen, das ist ein Unterschied.
Wobei es natürlich dann wiederum in eine Richtung von Terrorismus gehen kann, wenn wir auf das Beispiel der sächsischen Separatisten schauen. Denn da sieht man ja schon, was sich entwickeln kann, wenn man gerade junge Menschen in dieser Blase lässt und es da kaum Widerstand gibt. Denn es gab eine Razzia 2024 gegen die sogenannten sächsischen Separatisten. Da stehen jetzt einige vor Gericht wegen des Vorwurfs der Bildung einer terroristischen Vereinigung und des Vorwurfs der Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens. Was sind die sächsischen Separatisten, Thomas?
Die sächsischen Separatisten sind eine Gruppe von jungen Männern, deren Kern sich am Gymnasium Brandes in Trenchard bei Leipzig gebildet hat. Der Kern dieses Kerns wiederum sind zwei Söhne einer aus Österreich stammenden Familie. Und diese Familie hatte von Österreich bis heute einen ziemlich krassen Ruf als stramm nationalsozialistische Familie, wie wir durch die Recherchen wissen, in dritter Generation. Diese Jungs sind in einem NS-Haushalt aufgewachsen. Alle Immobilien von dieser Familie, die in Österreich und Deutschland durchsucht wurden, sind im Grunde, jetzt mal etwas flapsig gesagt, Hitlermuseen. Und in diesem Umfeld sind die Jungs aufgewachsen. Und die haben dann andere indoktriniert. Auf der Parkbank nach der Schule im Gymnasium, man hat dazu Rechtsruck gehört und sich dann unterhalten. Es ging über mehrere Jahre, dann ist man zur Demonstration gefahren. Die waren nicht so dafür, dass man so Aktionismus macht, also Sticker klebt oder zu Demos geht. Das fanden die, haben sich mal angeguckt, das fanden die uninteressant. Und irgendwann hat man sich dann entschlossen, so eine Abstimmung, so eine Telegram-Gruppe, dass man eher sozusagen so eine clandestine Gruppe bildet. Und dann hat man irgendwann angefangen, so eine Art Wehrsportübung zu machen. Das hat sich dann noch professionalisiert. Und die Behörden hatten einen Tipp bekommen vom FBI, weil der Anführer oder der mutmaßliche Anführer der Gruppe in Chats mit Rechtsextremisten aus dem Ausland und Amerikanern seine Absichten ganz klar gemacht hat, dass er hier mit jungen Leuten trainieren will, dass er dafür ist, hier die Chance zu nutzen, wenn dieses System zusammenbricht, zu sagen, mit Waffengewalt bestimmte Landstriche unter sich zu bringen. Das ist der sozusagen dieser Separatismus- oder Abspaltungsvorwurf. Vor Gericht wird das natürlich bestritten. Das sei alles nur Gequatsche gewesen. Aber wenn man sich anguckt, wie lange die über ungefähr 4-5 Jahre doch sozusagen immer wieder trainiert haben und sich da auch vorbereitet haben, spricht doch sehr viel dafür, dass sie das sehr ernst meinten.
Wer sich noch mal intensiv mit den sächsischen Separatisten beschäftigen will, der kann auch unsere Podcast-Folge Rechter Terror Made in Sachsen vom Februar 2025 hören. Und dem empfehle ich natürlich auch den gleichnamigen MDR Exactly-Film in der ARD-Mediathek. Und außerdem gibt es eine Veröffentlichung aus dem Januar anlässlich des Prozessauftaktes gegen Mitglieder der sächsischen Separatisten, auch als MDR Exactly, sowohl in der ARD-Mediathek und auch in unserem YouTube-Channel. Dort sind auch zu sehen zwei junge Leute, Aussteiger aus der Gruppierung der sächsischen Separatisten. Da hören wir rein, das ist ein Ausschnitt aus dem Exactly-Film. Und da die beiden anonym bleiben müssen, sind die Stimmen nachgesprochen.
Das entstand erstmal aus einem gewissen Freundeskreis heraus, eben aus der bestimmten Klasse. Mit dem Zentrum der zwei Brüder S., die eine gewisse Professionalität eingebracht haben. auch bewusst mit den Leuten gearbeitet haben, um sich quasi eine kleine Keimzelle zu schaffen. Wir sind teilweise auch relativ normalen jugendlichen Sachen nachgegangen. Da hat man das erste Bier getrunken.
Also ja, und wir haben viel getrunken.
Dabei teilweise rechtsradikale Musik gehört.
Nach der Schule begrüßte man sich mit Hitlergruß. In der Schule wurde auf jede denkbare Weise provoziert.
Und gab es da keinen Widerspruch von den Lehrern, wenn ihr da so in Szenekleidung in die Schule kam?
Also von einem Lehrer auf jeden Fall. Ich glaube, dem Rest war das relativ egal.
Und vor allem nicht wichtig genug, um es anzusprechen.
War das quasi normal, recht zu sein? Oder war es unnormal, wenn man nicht rechts oder rechtsextrem war in Brandes?
Es war normal, recht zu sein. Du musst es natürlich nicht, aber in der Dorfjugend ist es eigentlich schon der gute Ton. Wenn man sich dafür nicht interessiert, dann ist es so. Wenn man allerdings links ist, dann hat man ein richtiges Problem. Man ist dann kein Teil der Dorfjugend, dann ist man die Zecke.
Vorbild für die Gruppe war der historische Nationalsozialismus. Einer der Anführer brüstete sich in Chats, Klassenkameraden davon überzeugt zu haben. Durch die Gruppe wurden auch die beiden Fans.
Was hat dich daran fasziniert?
Die Stärke, die Kraft hinter der Kameradschaft, hinter der Gemeinschaft. Man hat etwas gesucht, womit man gewisse Dinge kompensieren konnte. Und da ist auch Hass auf andere einfach mit am besten.
Ja, rutscht man irgendwie schnell auf die Schiene. Das ist einfach eine extreme Faszination. Einfach dieser Faschismus, diese Stärke, dieses Besser, dieses Wir sind überlegen, das zieht halt einfach extrem an. Zum Beispiel den Brüdern S. war immer ziemlich wichtig, dass man den Hauptfeind benennt und das waren in ihrem Weltbild einfach die Juden, die quasi die Völker gegeneinander aufhetzen, die quasi im Hintergrund die Fäden ziehen und irgendwie zur Überfremdung von Deutschland beitragen wollen.
Und habt ihr diesen Judenhass, habt ihr den übernommen von denen oder hat ihr selber schon so eine Einstellung?
Naja, also ich habe das zumindest hundertprozentig übernommen.
Ich habe so gerne diese Scherze gemacht mit Jude oder sowas, einfach jemanden Jude zu nennen.
Da ist auch dazu zu sagen, dass die Gruppe ja schon längst über den Punkt von Holocaust-Leugnen hinaus war und eher zu einer Glorifizierung tendierte.
Also im Film sieht man die da an so einer Art Sitzgruppe sitzen im Wald. Man kann die überhaupt nicht erkennen, auch die Stimmen sind nachgesprochen. Das diente zum Schutz dieser Personen, Clemens, oder?
Ja, sicherlich ist es total wichtig. Vielleicht kann Thomas da gleich nochmal was zu sagen. Und wir müssen natürlich dann auch schon beim Dreh selbst darauf achten, wie gehen wir damit um. Also zum Beispiel mit diesen beiden Aussteigern, die du angesprochen hast, haben wir uns dann wirklich an einem Waldrand getroffen, haben auch schon beim Dreh darauf geachtet, dass sie auf unseren Kameraaufnahmen eigentlich nicht zu erkennen sind. Also nur von hinten, man sieht nur die Umrisse, die Kapuze. So dass sie auch bei uns im Rohmaterial, sagt man, nicht mit dem Gesicht zu erkennen sind. Und auch die Stimmen werden dann natürlich nachgesprochen.
Auf diese verdeckten Interviewpartner haben sehr viele Leute reagiert. Es gab sehr oft den Verdacht, das sei doch alles fake. Ja, will ich auch selber oft gar nicht holen. Wir kamen in der Regel.
Wie hast du das nur nachgestellt?
Es kam in der Regel aus demselben Lager. Es kam aus dem rechtsextremen Lager. Die sozusagen es natürlich alles bestreiten, was es dort an Vorwürfen gibt. Und dann muss ich natürlich so weit auf wegreden. Das ist natürlich immer eine sehr lustige Vorstellung, jetzt mal rein praktisch. Wenn wir so weit drehen, ja, natürlich sind wir da sehr vorsichtig, wie wir es drehen, aber das wird alles abgenommen. Also meine Kollegen, also Nina Böckmann und Marcel Siebmann, denen ich ja das Exekutiv gemacht habe, die haben natürlich diese Originalaufnahmen gesehen. Juristen nehmen das ab. Also ich kann nicht irgendwie in den Wald fahren und abgesehen davon müsste dann Clemens mein Komplize sein. Und irgendjemanden anheuern und sagen, hier, du erzählst jetzt mal das und ich schreibe das Drehbuch. Also, selbst wenn ich das versuchen würde, wäre mich so einfach, er würde mich kontrolliert und das wurde auch, man muss ja mal da lenken, man darf es ja nicht für schlauer halten als andere Leute. Das würde auch sehr schnell auffliegen. Aber die Gefahr ist real, weil gerade in Brandes sind nicht die beiden einzigen Aussteiger aus dieser Gruppe, aus diesem Zusammenhang. Es gab eine junge Frau, das ist aktenkundig, da haben die sich auch selber in Chats ausgetauscht. Die ist offenbar besucht worden von Zweien, weil sie dort raus wollte, weil es nichts mehr war. Das war jetzt nicht so sehr politisch. Die wollte damit nichts mehr zu tun haben, und war ja nicht. Und die wurde dann offenbar bedroht. Ja, die wurde auch nach den Razzien 24 und der Verhaftung von mehreren jungen Männern, wurde sie auch befragt, zeitnah. Diese Vernehmung, haben wir kürzlich im Prozess gehört, hat 5 Stunden gedauert. 5 Stunden. Das heißt, die junge Frau hatte offenbar und wollte offenbar auch was erzählen und sich von der Seele reden. Die ist auch damals nach dieser Bedrohungssituation gar nicht so lange, ist die weggezogen aus dem Ort. Wir wissen von anderen, die diesen Zusammenhang verlassen haben und auch den Ort verlassen haben, dass ihre Familien noch über Monate, wie gesagt, sie waren wissentlich nicht mehr vor Ort, ihre Familien, sprich ihre Eltern, teilweise mit kleinen Kindern, attackiert wurden. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal. Mit Böllern und so weiter. Insofern ist die Gefahr schon real, was natürlich damit zusammenhängt, dass es oft so ein Schweigen in solchen kleinen Städten über solche Szenen gibt. Interessanterweise hat es in einem Fall aufgehört, weil die Mutter in der einen Person, die ausgestiegen war, die wurde immer wieder attackiert. Und sie hat dann irgendwann mal auf Facebook geschrieben, in der öffentlichen großen Gruppe der Stadt Brandes: Sehr geehrte junge Nationalsozialisten, es ist ja sehr gut, hier in der deutschen alleinerziehenden Mutter das Leben schwer zu machen, hat dann diese Vorfälle beschrieben und dass es jetzt vielleicht mal aufhören kann und dass sich vielleicht damit abfinden können, dass ihr angeblicher Erzfeind gar nicht mehr dort wohne, auch gar nicht mehr in der Stadt sei. Und danach war Ruhe. Es gab keine spürbaren Reaktionen, aber danach war Ruhe. Das heißt, es gibt ein Risiko, aber das Risiko wird offenbar größer, wenn darüber geschwiegen wird.
Das sind ja auch total krasse Geschichten, die beiden euch erzählt haben. Also das fängt ja an über eine Hitler-Verehrung, über total krassen Antisemitismus, über Hitlergrüße außerhalb der Schule, über Provokation in der Schule, dass die meisten Lehrer weggeguckt haben, bis hin zu Plänen für einen Umsturz, wo dann Andersdenkende vertrieben werden sollen. Wenn man das so hört und junge Menschen erzählen einem sowas, wie überrascht bist du gewesen, Thomas? Oder hat das eigentlich nur vieles bestätigt, was du eigentlich schon wusstest?
Eine Präzisierung, also der Vorwurf ist ja, dass sie nicht selber den Umsturz herbeiführen wollten, sondern wenn das System zusammenbricht, dann quasi sich an politischen Gegnern, Ausländern, Schulen und so weiter vergehen wollten, um die sozusagen zu vertreiben beziehungsweise Schlimmeres mit denen zu machen. Das ist der Vorwurf. Er hatte mich tatsächlich überrascht, weil die beiden ja mehrere Jahre dabei waren, als diese Gruppe sich ausgebildet hat, und waren dann schon verblüfft, als sie fragte, was der Kern dieser Überzeugung ist, dass sie beide einmütig sagten, das sei der Antisemitismus gewesen. Und das fand ich schon erstaunlich. Und beide haben auf Nachfrage auch gesagt, dass sie jetzt nicht irgendwie von zu Hause mitgebracht haben. Sie waren diesbezüglich gar nicht geprägt, sondern dass wirklich in dieser Gruppe, im Wesentlichen unter dem Einfluss dieser beiden Brüder, die aus dieser nationalsozialistischen Familie stammen, geschehen. Und ich habe auch immer mal nachgefragt, ob sie denn zu dem Zeitpunkt überhaupt jemanden kannten, also eine Jüdin oder einen Juden, und beide sagten,
das ist eine naheliegende Frage.
Und also wie gesagt, die sind da so einem völligen Phantasma erlegen und das quasi in dieser Gruppenradikalisierung über einen längeren Zeitraum. Und er hat mich dann schon länger beschäftigt, weil ich habe sie auch gefragt, was hätte man dann eurer Meinung nach machen können? Und beide sind dann wirklich ausgestiegen dort und sie sagten, dass sie nicht, die Antwort da nicht so leicht drauf fällt. Also, weil war eine Phase, wo sie sehr viel mit sich selber zu tun hatten. Jugendarbeit in Alles gibt's kaum. Der Jugendclub, den es da gibt, sagten sie, der ist praktisch bei den Jugendlichen, wird der nicht akzeptiert. Und ihnen ist selber bis heute nicht so richtig klar geworden, was man dagegen eigentlich machen könnte. Weil das Problem ist tatsächlich, dass in solchen Orten wie Brandes, aber das haben wir auch anderswo schon erlebt, wie sie in Johanngeorgenstadt oder so, oder Bautzen oder so, Kolditz, dass es kleinere Städte gibt. Da bist du tatsächlich, wenn du nicht rechts bist, beziehungsweise rechts nicht tolerierst oder rechts außen nicht tolerierst, dann gehörst du nicht dazu. Es bewegt ganz schwer, ist ja so eine Art Alltagshegemonie zu durchbrechen. Ja. Aber da wird doch zu wenig Gedankenarbeit investiert, um wie man damit umgehen könnte, weil diese Verhältnisse haben wir in Kleinstädten in Mittelsachsen und um Leipzig zum Beispiel. Da ist Brandes nur ein Beispiel. Die Gruppe hätte auch woanders entstehen können.
Das sieht man ja auch am Beispiel dieses Lehrers aus Ostthüringen, dass eben auch in Schulen, da ja zumindest ist das, was ich in eurem Film gesehen habe, vieles verleugnet wird und viel weggesehen wird, wenn dort rechte Parolen und Hakenkreuze an Wände geschmiert werden.
Man darf den Aspekt der Gewöhnung nicht unterschätzen. Und dann gibt es halt auch unter der Lehrerschaft, ja, natürlich Leute, die wollen jetzt diesen Konflikt nicht führen. Also entweder weil sie sich selber nicht ins Fadenkreuz von Anfang an setzen wollen oder weil die generell zu anstrengend ist und Wegsehen ihnen einfacher erscheint. Ich glaube, das größte Problem, dass man die Lehrerschaften mit diesem Problem, was ja Zahlen zeigen es ja, ist ja durch alle Schularten massiv gestiegen. Auch am Gymnasium lässt da, die man ja früher für weitestgehend immun hat. Aber auch schon an Grundschulen, diese Zahlen sind massiv gestiegen. Und sagen wir mal, außer allgemeinen Sonntagsreden gibt es aus meiner Sicht wenig praktische Unterstützung dafür, wie Lehrer diese Lehrerschaften unterstützen.
Jetzt haben wir ja das große Glück diesmal, dass wir mit zwei Generationen hier sitzen, würde man sagen, Thomas und ich. Wir sind die Elterngeneration der jungen Leute. Und wenn du diese Filme machst, Thomas, und auf diese sehr jungen Leute schaust, die ja deine Kinder sein könnten, hast du dir ja auch schon mal die Frage gestellt, was hat denn unsere Generation eigentlich falsch gemacht, dass da Kinder homophob und rechtsradikal werden?
Also natürlich gehen Kinder irgendwann ihren eigenen Weg, aber man muss sich ja nichts vormachen. Also wenn man selber Kinder hat, weiß man natürlich, und man weiß auch seine eigenen Kinder, dass man von seinen Eltern geprägt ist. Und da darf man sich Kinder so nahen. Viele dieser Einstellungen sind in den Elternhäusern, zum Teil sicher von den Großeltern, tradiert. Und wir haben uns so lange schön, gerade im Osten, und dann kommt ja diese mangelnde Konfliktbereitschaft zum Teil dazu. Und es hat sich nicht gebessert. Und ich denke, man hat sich da auch eine Illusion, erzählt. Man redet sich halt immer noch schön, wie verbreitet das ist. Also das Nationalsozialismus, Einstellung unter sehr jungen Leuten so populär sind, dagegen muss man was machen. Und da reicht kein kurzfristiger Aktionismus und jammern auch nicht. Es hilft doch nicht sozusagen, die jungen Leute abzuschreiben, weil wir wissen zum Beispiel von den Aussteigern, man kann da auch rauskommen. Es kommt auf die Umstände an und auf das eigene Wollen. Aber es wäre jetzt auch verheerend, wenn man sozusagen einfach aufgibt. Und das ist vielleicht sozusagen das größte Problem unserer Generation, dass man so viele Dinge halt laufen lasse.
Haben wir das gemacht als Generation? Clemens, Frage an dich als Vertreter der Kindergeneration.
Man kann euch jetzt nicht den alleinigen Schuh zuschieben. Das wäre ein bisschen leicht. Ich glaube, das würde sich jetzt auch nicht mit empirischen Erkenntnissen vertreten lassen. Ich glaube, Sachen, die Thomas angesprochen hat, spielen schon eine maßgebliche Rolle. Ich glaube, es sind ganz viele Faktoren, ne? Ein Irrglaube war sicherlich, dass nur weil die Gesellschaft liberaler wird, automatisch Probleme wie Homophobie, Rechtsextremismus und Co. verschwinden. Wir haben auch angesprochen, Online-Echokammern, falsche oder traditionelle Männlichkeitsbilder, rechte Meme-Kulturen, die dann heutzutage eben auch auf fruchtbaren Boden, auf Einsamkeit, auf soziale Verunsicherung, auf Identitätskrisen treffen und dort fruchten können. Überforderte Elternhäuser, teils in Sachsen auch rechtsextreme Elternhäuser, haben wir ja mehrfach beobachten können bei diesen jungen Nationalisten, die wir jetzt für den Film begleitet haben. Und auch das, was Michael Nattke gesagt hat vom Kulturbüro Sachsen, dass meine Generation politisch nicht mehr aufgewachsen ist, so wie es Strauß, glaube ich, Ende der 80er gesagt hat, mit keiner demokratisch legitimierten Partei rechts der CDU, sondern es gibt die AfD. Und seitdem sich meine Generation politisch beschäftigt, sich bildet, ist sie ein Player, ist eine rechtsextreme Partei da in Sachsen. Und das führt natürlich auch zu einer Normalisierung, die wir so vielleicht vorher nicht hatten.
Da stellt sich mir die Frage, wie kommt man jetzt aus dieser Situation eigentlich wieder raus? Also gibt es da überhaupt einen Weg raus? Oder muss man jetzt zusehen, dass rechtsextreme Einstellungen in der Gesellschaft und dann eben auch bei jungen Leuten, weil das ist ja dann die Zukunft, die heranwächst, zunehmen?
Man muss sich des Problems bewusst werden. Und da muss man sagen, in der Zeit, in der ich Journalist bin, ist mir das erste Mal begegnet, dass die Sicherheitsbehörden schneller und alle schneller alarmiert und großflächiger alarmiert sind als die Gesellschaft. Die haben jetzt sehr früh begriffen, was da für eine gefährliche Welle sich zusammenbraut, die nicht in allen Fällen wieder abebbt, ja, auch wenn sich sozusagen Leute dort draußen in Gruppen auflösen. Die Sicherheitsbehörden, also haben die uns so in Hintergrundgesprächen erzählt, haben Politiker auf Landes- und Kommunalebene auf das Problem hingewiesen, haben gewarnt. Man hatte den politischen Raum so ein bisschen weggespielt, weil man wahrscheinlich mit anderen Sachen beschäftigt war. Und man muss da konzentriert nach Antworten suchen. Man muss auch mit diesen jungen Menschen, mit diesen jungen Männern arbeiten. Das vergeht ja nicht von selber. Das Beispiel der sächsischen Separatisten zeigt, wohin es halt bei langer Dauer unangefasst, sagen wir mal, führen kann. Aber das Wichtigste ist, dass die Gesellschaft das als Problem akzeptiert bzw. analysiert und sozusagen nicht einfach so weiterlaufen lässt. Und das ist das größte Problem im Moment.
Nee, ich glaube, wenn man jetzt sich mit der Frage nochmal befasst, die du gerade gestellt hast, wie kommen wir da wieder raus, was jetzt, muss man aber auch sehen, dass es einige Faktoren, die da eine Rolle spielen, gibt, die wir nicht so leicht beeinflussen können. Ne? Wir haben viel über Social Media geredet. Da ist es nach wie vor so, dass die Algorithmen, in die wir keinen Einblick haben, aber offenbar polarisierende und provokante Positionen immer bevorzugt ausspielen werden. Also damit muss man umgehen, darauf muss man Lösungen finden. Und um vielleicht mal dieses Abholen, dieses Ansprechen der jungen Männer aufzugreifen, ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Politik. Also junge Menschen nicht nur bei typisch jugendpolitischen Themen sich nur dann für sie zu interessieren, sondern politische Kommunikation auch auf junge Menschen auszurichten, mit verständlicher Sprache, mit authentischem Auftreten, auch auf Social Media. Und das bedeutet aber nicht, dass man vor dem Handy rumtanzen muss, sondern auf Augenhöhe mit den jungen Menschen politisch kommunizieren muss. Und das entzieht aus meiner Sicht dann auch häufig den Nährboden für rechtsextremes Gedankengut.
Ich danke euch für die Recherchen und für das Gespräch. Clemens Lotze.
Dankeschön.
Und Thomas Datt.
Danke, Cecilia.
Und allen, die zugehört haben, ein herzliches Dankeschön. Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Den Film von Thomas Datt und Clemens Lotze kann man sehen als MDR Exactly in der ARD Mediathek und auf YouTube in unserem MDR Investigativ Channel unter dem Titel Jung, männlich, rechtsextrem, Nachwuchs, Nazis im Osten. Und in der ARD Mediathek unter MDR Exakt gibt es auch die weiteren Beiträge von Clemens Lotze und Thomas Datt. Die Links finden Sie ebenso in den Shownotes wie Informationen zu unserem Podcast. Wenn Ihnen MDR Investigativ hinter der Recherche gefällt, dann abonnieren Sie uns, so verpassen Sie keine der Folgen, die immer montags alle 14 Tage in ARD Sounds erscheinen und da, wo Sie uns gerade hören. Außerdem freuen wir uns über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Kommentare sind zum Beispiel möglich auf Spotify oder in unserer MDR Investigativ Community auf YouTube. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.